Ernährung ist ja eine relativ junge Wissenschaft. Wir haben hier reine Beobachtungsstudien und da gibt es ja von einem brasilianischen Professor, gibt es ja diese NOVA-Klassifizierungen, wo man halt vier Klassen definiert hat, ja, Verarbeitungsklassen. Und natürlich die obere Klasse ist jetzt gar nicht verarbeitet und dann kommen eben leicht verarbeitete und dann irgendwann diese ultraverarbeiteten Foods. Und wenn wir von den unteren beiden Segmenten, wenn wir da eine Menge aus deinem gerade zitierten Warenkorb herauslassen würden, dann hätten wir wahrscheinlich schon 50, 60, 80% Prävention wieder uns eingekauft.
Herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin und im Haus der Köpfe zu einem weiteren Spitzengespräch. Und heute habe ich, Gott sei Dank, mal wieder einen alten Wegbegleiter an Jahren, nicht an persönlichen Jahren, sondern in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, den Dr. Jens Frese bei mir, der lange, lange schon ausbildet, sein Wissen genauso teilt wie ich das tue. Und wir haben heute eine tolle neue Errungenschaft, nämlich die auf den Kopf gestellte Ernährungspyramide. Herzlich willkommen, Jens.
Ja, lieber Jörg, vielen Dank für die Einladung. Und ja, wir haben ein spannendes Thema, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Und wir halten die Leute nicht mehr mit langen Erklärungen auf. Du bist bekannt, ich bin bekannt. Also steigen wir ein. Jens, was ist da passiert?
Ja, du hast es eigentlich gerade eben schon gesagt, ne? Die haben einfach mal die Ernährungspyramide auf den Kopf gestellt. Wie ja jeder weiß, gibt es eine neue Administration und es gibt einen neuen Gesundheitsminister in den USA, der Kennedy heißt.
Ja.
Der ja an Wochenenden in Fitnessstudios verbringt, viele Instagram-Videos macht und der Bevölkerung zeigt, dass man auch im hohen Alter, ich glaube, er ist so Mitte 70, glaube ich, oder schon an die 80,
Ja.
ja, dass man immer noch Klimmzüge schaffen kann, dass man immer noch Liegestütze machen kann, dass man immer noch Kraft haben kann, auch im hohen Alter. Und ich habe mal eines gesagt, ich habe ja am Anfang meiner akademischen Laufbahn, habe ich ja Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule und da muss man einen Eignungstest machen. Und
Okay.
dieser Eignungstest verlangt unter anderem drei Klimmzüge. So, und ich habe mal gesagt, wenn ich diese drei Klimmzüge nicht mehr schaffe, dann höre ich auf, über Sport zu reden.
Ja. Und ich habe vor Jahren schon eine Publikation gefunden. Ich denke, das war aus, die Daten stammen aus den damaligen Musterungsdaten. Da hat man diejenigen, die in den Krieg ziehen wollten, sich freiwillig gemeldet hatten, das ist ja seit einiger Zeit auch für die Damen möglich, die hat man an eine Reckstange gehängt, nicht Klimmzüge machen lassen, sondern nur hingehängt. Und die Jungs haben es 30 Sekunden ausgehalten und die Mädchen sind nach 20 Sekunden runtergefallen. 20-jährige junge Leute. Jens, es ist die Katastrophe. Ja.
Ja, das Fitnessniveau, das sinkt immer weiter, aber es ist ja kein Wunder, man muss sich ja nur umschauen. Na, wir haben Motoren in Fahrrädern und was wir auch alles erfunden haben. Und die sind ja alle sehr, sehr erfolgreich. Ich sage im Seminar immer, alles, was uns die lästige Muskelarbeit vom Hals hält, ist wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich. Aber wir wollen ja heute ein bisschen mehr über Ernährung sprechen.
Ja, du bist der Bruder von der Bewegung oder die
Genau.
Schwester von der Bewegung und ich denke, die Ernährung ist genauso wichtig wie die Bewegung. Obwohl, nein, ich bin bei dir. Die Bewegung ist noch wichtiger, aber heute einmal intensiv Ernährung und Co. Also.
Genau. Ja, und ich finde diesen Ansatz gut, also der Bevölkerung zu zeigen, dass sie aktiv werden soll, dass sie ihre Ernährung anpassen soll. Aber wir haben in den USA, also wir nicht, aber die Amerikaner haben seit dem Ende der 70er Jahre haben die 11 Anpassungen gehabt. 11 Anpassungen ihrer Ernährungsregeln mit dem Ergebnis 40% mehr Adipositas und 70% mehr Übergewicht. Das ist das Ergebnis. Nicht nur aus der
Ja.
Ernährungsguideline heraus, sondern natürlich auch Bewegungsmangel und andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber trotzdem ist es ja legitim, dass man sich dann mal fragt, Leute, hey, was läuft hier eigentlich falsch? Ja? Und was hat der Kennedy gemacht? Er hat einfach mal die alten Guidelines zur Seite geschoben und gesagt, okay, ich hole mir mal neue Leute rein, frische, junge, unverbrauchte Leute und lass die jetzt mal wirklich völlig unverstellt auf die Wissenschaft schauen. Und wenn man sich diese neuen Guidelines genauer durchliest, das habe ich gemacht und zwar sehr dezidiert, dann stehen da viele ehrliche Dinge auch drin. Also wo man sich wirklich ehrlich gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, wir haben hier nur Beobachtungsstudien. Ernährung ist ja eine relativ junge Wissenschaft. Wir haben hier reine Beobachtungsstudien und daraus kann man jetzt nicht wirklich Kausalität und Ähnliches ableiten. So, von daher bräuchten wir eigentlich ja bessere Studien, placebo-kontrollierte Studien etc., die häufig in vielen Bereichen überhaupt nicht vorliegen. So, von daher sagen Sie auch in diesen Guidelines ganz klipp und klar, es gibt hier viele Bereiche, da können wir heute eine Aussage zu treffen, aber müssen Sie wahrscheinlich in 5 Jahren revidieren, wenn wir die Studien endlich gemacht haben, die noch zu machen sind. Zweiter Punkt, Sie haben sich auch ehrlich gemacht und haben gesagt, okay, viele Professoren, die in der Vergangenheit, und du bist ja selber Professor, die in der Vergangenheit ihre Expertise reingegeben haben, ja, sind natürlich interessensgeleitet. Und was ich nicht wusste, Jörg, im Gegensatz zu Deutschland, dass in den USA viele Professoren keine Jahresverträge haben oder unkündbare Verträge, sondern die haben nur 9 Monatsverträge.
Ja.
Das heißt, die Zeit in den Semesterferien werden die nicht bezahlt. So, also wozu sind sie gezwungen? Sie sind gezwungen, sich irgendwo an die Pharmaindustrie, an die Lebensmittelindustrie oder irgendwelchen Industrieinteressen dran zu hängen, um sozusagen ihr Salär ein bisschen aufzuhübschen. Und
Jens,
das
da
kann
muss
man
ich
ja
gleich.
auch aus dem einzelnen Standpunkt kann man das ja sogar verstehen. Auf der anderen Seite macht man sich dann nicht frei von Interessenskonflikten. Und
Ja.
das haben Sie hier klipp und klar gesagt. Sie versuchen jetzt in Zukunft möglichst frei von Interessenskonflikten zu sein.
Also das ist sehr ehrbar, und wir brauchen in dem Fall nicht nach den USA zu zeigen, weil wir können das genauso gut. Ich kann mich erinnern, das war so kurz vor der Jahrhundertwende, da ging ein Aufschrei durch die deutschen Lande, endlich haben wir es geschafft, die Industrie und die Hochschulen zu verzahnen. Ja, wir machen gemeinsame Projekte und so weiter und so fort. Und das ist dann auch sehr bald hat das angefangen, das heißt Joint Venture. Und dann hat sofort die Deutsche Forschungsgesellschaft angefangen, ihre Unterstützung runterzufahren. Heute sieht das so aus, wenn du als Institutsleiter nicht in der Lage bist, Drittmittel einzuwerben, fliegst du raus. Egal wie gut du bist. Wenn du keine Kohle anschleppst, fliegst du raus. Und das ist praktisch auf der institutionellen Seite das Gleiche wie in Amerika drüben, dass man den Leuten praktisch Messer in den Hals setzt und sagt, wenn du nicht mitspielst, hast du, wenn du wiederkommst, ist dein Platz weg. Ja.
Oder
Also
ergänzend dazu, wenn du dich auf den Lehrstuhl bewirbst und du bringst keine Drittmittel mit, keine Beziehungen mit, dann hast du schlechte Karten, ja, dann
ja.
sieht es schlecht aus.
Ja, also das ist einfach der Hintergrund, das muss man wissen. Die Story von Ansel Keys wollen wir nicht wieder nochmal aufwärmen. Ja, vor 70 Jahren da waren, war das auch ein Typ, der hatte einen großen Lehrstuhl schon und saß da und hat überlegt, wie er eine Story machen könnte. Und dann hat er bewusst gefälscht. Ja, er hat bewusst ausgewählt, welche Daten er nimmt. Und dann kam eine tolle Story raus, die uns bis heute verfolgt, nämlich dass Fett schlecht ist. Ne?
Genau. Das ist die sogenannte Cherry-Picking Science, die auch ein ehemaliger Gesundheitsminister von uns durchaus immer vertritt. Ja? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber du weißt, wen ich meine.
Ja.
Und man guckt eben immer nur dahin, wo es in die eigene Narrative passt und den Rest blenden man entsprechend aus. Das haben sie jetzt mal versucht, möglichst objektiv. Also eine gewisse Subjektivität hat nun mal jeder Mensch, das ist nun mal so. Aber objektive Kriterien anzulegen und dann ist letztendlich eine umgekehrte Pyramide dabei rausgekommen, nämlich dass man jetzt sozusagen wieder Protein und Fett betont, ja, das böse Fett, wie du gerade schon so richtigerweise gesagt hast, daraus kommt ja aus dieser ganzen Ansel Keys Story mit den Lipidsenkern und naja, und irgendwann, und das war interessant, Jörg, ich habe irgendwann 2015 etwa, um das nochmal ganz kurz hier zu erwähnen, 2015 etwa bin ich über etwas gestolpert. Da hieß es nämlich plötzlich, die US Dietary Guidelines geben keine Empfehlungen mehr zu Cholesterin. Und da habe ich gedacht, ach, auf einmal ist es freigegeben. Woran liegt das denn? Dann habe ich so 2, 3 Nächte rumrecherchiert, bin irgendwann bei Börsenkursen gelandet und habe dann gesehen, sieh an, sieh an. Da haben wir den üblichen Verdächtigen. 13 von 15 US-Patenten für Cholesterinsenker sind ausgelaufen. Es scheint so zu sein, dass sich eben da die CEOs entsprechend kennen und sich die Klinke in die Hand gegeben haben und gesagt, okay, wenn wir keine Kohle mehr mit dem machen können, dann können wir das ganze Thema auch freigeben. Dann sagt jetzt ab sofort nichts mehr zu Cholesterin. Das hat man ja in Deutschland immer noch nicht übernommen, weil da gibt es ja auch eine aktuelle Diskussion zu Cholesterin. Könnten wir jetzt auch ausbreiten. Aber
Ja.
jetzt erstmal grundsätzlich gesagt, insofern umgedreht, als dass jetzt Fett nicht per se schlecht ist, sondern man muss wirklich hingucken, über welche Fette sprechen wir denn eigentlich. Wenn man ganz ehrlich ist, dann sind es eigentlich nur Fettsäuren, die wir mit unseren Technologien verändern. Alle natürlichen Fettsäuren, die man so in der Natur, in Kokosnüssen oder wo auch immer, in Leinsamen etc. finden kann, sind erstmals per se nicht schlecht. Natürlich gibt es einige Öle, die haben mehr Linolsäure, die haben mehr Omega-6-Fettsäuren, aber auch Omega-6-Fettsäuren sind essentiell. Die brauchen wir. Ja? Das einzige Problem, was wir haben, ist eben, dass die Balance häufig nicht stimmt, dass wir zu wenig Omega-3 aufnehmen und dadurch eben den Spiegel nicht ausgleichen. Denn Omega-6-Fettsäuren sind sehr wichtig für den Start einer Entzündung und die Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig für das Ende einer Entzündung. Nun brauchen wir aber ja beides, wenn wir uns verletzen, wenn wir eine Blutung haben, wenn wir all diese Dinge, die wieder repariert werden müssen, brauchen wir beide essentiellen Fettsäuren. Deswegen heißen sie auch essentiell, weil wir sie selber nicht bilden können. Also müssen wir sie über die Nahrung aufnehmen. So, also wir müssen, und das mache ich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, Fett viel, viel differenzierter betrachten. Transfett. 1.1.2025, endlich von der EU gebannt worden. Ja, dass jetzt also alle europäischen Länder der EU nur noch 2 Gramm auf 100 Gramm Transfett sein dürfen. Das haben ja die Dänen schon seit Anfang der 2000er Jahre, glaube ich. Und dann sind andere Länder gefolgt und da sieht man schon, dass sich da kardiovaskulär einiges verändert.
Sag mal was zum Begriff Transfett, denn der ist uns lange bekannt, aber ich bin sicher draußen nicht allgemein. Was ist Transfett?
Ja, Transfette entstehen, wenn man hydriert, also wenn man sehr stark Fette erhitzt. Die entstehen so etwa bei 120 Grad. Dann wird sozusagen das Molekül gebogen. Ja, und dann wird aus einer Cis-Konfiguration, wird chemisch betrachtet, eine Trans-Konfiguration. Und diese Trans-Konfiguration, die kennen wir nicht, die ist unbekannt, die ist in der Natur, kommt die nicht vor. Das heißt, wir bauen diese unbekannten Fette sozusagen in unsere Zellmembranen ein. Und dadurch stören wir natürlich die Kommunikation zwischen den Zellen, aber auch zwischen der Matrix, also außerhalb der Zellen. Die Kommunikation wird dadurch verschlechtert. Und das sehen wir dann ja auch zum Beispiel beim Herzen und bei Gefäßen und so weiter, dass sich dort entzündlich etwas verändert. Und das ist
Aber
ein großer Hebel.
bevor wir das in unserem Körper in die Zellen einbauen, wird ja mit dieser Technik aus flüssigem Öl, was man auf Brot nicht draufschmieren kann, wird eine schmierbare Margarine.
Genau.
So, und da sind wir wieder da. Ich muss ehrlich sagen, ich werde heute noch rot, weil ich im letzten Jahrhundert meinen Patienten natürlich auch damals brainwashed noch empfohlen habe, essen Sie die tolle Sonnenblumenmargarine. Das ist tolle Pflanzenmargarine, damit senken Sie Ihr Risiko. Es war total falsch, ja? Aber es war natürlich praktisch. Man konnte schön ein Streichfetter drauf tun, alle waren happy, bis auf die Pumpen, die dann kaputt gegangen sind. Ja?
Ja, genau. Aber das war zu der Zeit, wo es erfunden wurde, waren die Pumpen noch nicht so wichtig, weil die Leute eh früher gestorben sind. Ich glaube, das war sogar der gute alte Napoleon, der das in Auftrag gegeben hat. Ja, weil er brauchte irgendeine billige Nahrung für seine Leute da an der Front und dann wurde halt dieses Streichfett in Anführungsstrichen erfunden. Naja, also bei Fett muss man genau hinschauen, nicht? Nicht Fett macht Fett, das ist sowieso, das wissen wir eh schon seit 50 Jahren, dass das ein Irrglaube ist, sondern Fette sind ja eben nicht nur Energiefette, sondern das sind Baufette. Ja, wir bauen die in unsere Zellmembranen ein. Und gerade, wir haben im Vorfeld über Longevity gesprochen, Zellen müssen sich ja neu bilden. Also müssen die Zellmembranen, die ja aus Fettsäuren bestehen, immer wieder neuen Nachschub bekommen. Und umso hochwertiger die Fettsäuren, und ich glaube, das hochwertigste Öl, was man konsumieren kann, ist Olivenöl. Und zwar nicht wegen den Fettsäuren wahrscheinlich, sondern wegen den Polyphenolen, also den sekundären Pflanzenstoffen. Da gab es auch mal eine sehr schöne Studie, die hat praktisch alles rausgerechnet der mediterranen Ernährung und ist dann auf einen Faktor gekommen, nämlich auf Olivenöl. So, also ich kann nur jedem raten, auch der jetzt zuschaut, ja, schaut euch bitte eure Öle an, im Haushalt an, schmeißt die Omega-6-Reichen etwas mehr raus, integriert Olivenöl als Standardöl. Und dann muss man Omega-3 natürlich supplementieren oder, ja klar, kommen wir nicht drum herum.
Wir haben beides seit Jahren bei uns auf dem Marktplatz. Schalten wir eine kurze Werbesendung ein, weil es einfach die Verfügbarkeit verbessert. Leute, überlegt euch, wo ihr die Kohle für ausgibt. Natürlich ist Olivenöl viel teurer, ja? Aber was Besseres kann man der Gesundheit nicht tun. Ich bin absolut einig mit dir, dass man damit das Topöl hat. Nur kann man es natürlich nicht zum Grillen nehmen. Ja, aber man muss ja nicht immer
klar.
grillen. Man kann es zum normalen Kochen, kann es für Salat nehmen. Auch eine Suppe verträgt das Olivenöl locker. 100 Grad ist kein Thema. Aber bitte eben nicht Fritten drin
Genau,
machen.
genau. Und man kann sich auch nachträglich noch einen Esslöffel in die Suppe tun, wie du gerade gesagt hast. Das macht ja auch Sinn. Vor allen Dingen, wenn man immer sehr, sehr hochwertige Öle hat, wo man nicht durchschauen kann. Also Öle, wo die ganzen Schwebstoffe noch drin sind. Ja? Und das sind natürlich diese Kalkgepressten, die man sich teilweise, wir bestellen die zum Beispiel aus Mallorca. Ja, in 5-Liter-Kanistern. Ja, das ist wirklich frisch gepresst sozusagen. Und da ist noch alles drin, was die Olive letztendlich mit hergibt, bis auf dann die Ballaststoffe. Die muss man sich dann über andere Lebens- und Nahrungsmittel ins Haus holen. Aber nochmal kurz zur Pyramide, um die umgedrehte. Also Fett ist das eine, wieder fettbetonter Essen, aber genau hinschauen, welche Fettsäuren das sind. Dann Protein, auch ein wichtiges Thema, müssten wir jetzt eigentlich auch lange drüber sprechen. Wenn ich die Kohlenhydrate,
Haben wir schon.
genau, wenn
Proteine
wir die
erinnere dich.
Kohlenhydrate ein bisschen reduziert, dann muss man natürlich schauen, wie kann ich die Kilokalorienzahl dann an anderer Stelle wieder erhöhen. Also ist der Vorschlag hier, proteinbetont zu essen. Sie gehen weit weg von unseren 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sondern empfehlen jetzt per se, altersunabhängig, 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, da müssen wir jetzt drüber diskutieren. Ist das wirklich so sinnvoll? Macht das für einen Sportler Sinn? Macht das für jetzt einen Senior, der sich nicht bewegt, Sinn? Ist das für einen Jugendlichen sinnvoll? Also da würde ich noch mal stärker differenzieren wollen. Das haben wir ja auch in dem Video schon gemacht. Aber man hat so ein bisschen das Thema auch Brot und Getreide adressiert. Ja, also die Menschen in den USA, und das ist ja bei uns nicht anders, essen ja tonnenweise Getreideprodukte. Ja, morgens Müsli, mittags Pasta, abends eine Brotzeit, dann habe ich den ganzen Tag nur Getreide gegessen. So, und da
Und
sagen
zwischendrin den Snack nicht vergessen und den
die
Kuchen.
Snacks, die Müsli-Riegel und so weiter, die dann auch wiederum hoch erhitzt wurden, etc. Naja, sie sagen also jetzt da ein bisschen reduzieren und eben von, und das ist die Überschrift der neuen Guidelines, das muss man wirklich oben drüber sehen: Eat Real Foods. Das steht über allem. Und ich meine, wir sagen ja seit 20 Jahren auch nichts anderes. Nur unser Problem ist, wir müssen es eben auch entsprechend umsetzen. Und deswegen braucht man auch manchmal einen Ernährungsberater, einen Ernährungscoach, um Hilfe zur Selbsthilfe da zu liefern. Weil das Entscheidende ist ja, und ich mache jetzt seit 25 Jahren Ernährungsberatung, das Entscheidende ist ja nicht, dass meine Ratschläge in einem Zoom-Call bei dem Kunden ankommen, sondern das Entscheidende ist, dass der Kunde die Entscheidung trifft, das verändern zu wollen. Das ist das eigentlich Entscheidende.
Und da müssen wir uns jemanden haben, der eine Hand nimmt, denn es ist verdammt schwer. Wenn ich mit meinem Waggeli, und ich muss sagen, ich gönne mir das, ich bin alleinstehend, ich koche zweimal am Tag, also gehe ich regelmäßig einkaufen. Wenn ich mit meinem Waggeli in den Supermarkt fahre und nicht höllisch aufpasse, komme ich mit 5% Industriemüll wieder raus. Ja, mindestens. Ich muss also
Ja,
wirklich
klar.
sehr sorgfältig gucken, was ich nehme. Und da gibt es ja einen tollen Grundsatz schon ewig und lange. Das ist sehr einfach, wenn man sich dafür entscheidet, nichts zu kaufen, wo ein Etikett draufklebt. Wenn ein Etikett draufklebt, hat es jemand in den Fingern gehabt und weiterverarbeitet. Aber
Ja, ist
such
so.
mal ursprüngliche Lebensmittel. Da steckt ja im Deutschen das Wort Leben drin. Ja? Nicht Nahrung, sondern Leben. Also es ist verdammt schwierig und deswegen bin ich bei dir. Und finde ich auch gut, was du seit Jahren ja schon ausbildest in die Richtung. Wir brauchen die Coaches. Ich habe vor ein paar Jahren gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Überall Coaches, Coaches, Coaches. Aber der Hintergrund ist ganz einfach. Die Bürger sind so verblödet durch die Glotze, dass sie die einfachsten Dinge nicht mehr wissen. Und dazu gehört die Ernährung. Und dann muss man jemanden haben, der einen an die Hand nimmt und als erstes mal zum Kühlschrank geht und sagt, guck mal, was da drin ist. Ja, und da fällt den meisten die Kinnlade runter.
Ja, das ist so. Und gerade wenn ich jüngere, auch Sportler betreue, ich lasse ganz gerne mal so Kühlschrankfotos machen. Ja, bevor wir noch gar nicht gesprochen haben, sondern nur als Eindrucksanalyse. Und dann siehst du halt, der ganze Kühlschrank ist voller verpackter Lebensmittel. Ja, voll Plastik, also nicht voller Lebensmittel, sondern voll Plastik. Und das ist dann schon mal so der erste Eindruck, wo man dann schon weiß, okay, an welchen Stellen, an Stellschrauben muss man ansetzen. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Und das adressieren jetzt auch die neuen US Dietary Guidelines. Und zwar haben sie jetzt im Fadenkreuz die ultraprozessierten Lebensmittel. Und Endlich werden sie wirklich ganz nach oben gehoben. Also gar nicht mal so sehr die einzelnen Makronährstoffverteilungsmuster, über die wir uns irgendwie seit 80 Jahren streiten, sondern jetzt mal zu sagen, hey, eat real foods, iss den Apfel, trink keinen Apfelsaft. Iss die Orange, trink keinen Orangensaft. Iss weniger ultraprozessierte Foods. Und da gibt es ja von einem brasilianischen Professor, gibt es ja diese NOVA-Klassifizierungen, wo man halt vier Klassen definiert hat, ja, Verarbeitungsklassen. Und natürlich die obere Klasse ist jetzt gar nicht verarbeitet und dann kommen eben leicht verarbeitete und dann irgendwann diese ultraverarbeiteten Foods. Und wenn wir von den unteren beiden Segmenten, wenn wir da eine Menge aus deinem gerade zitierten Warenkorb herauslassen würden, dann hätten wir wahrscheinlich schon 50, 60, 80% Prävention wieder uns eingekauft. Und auch wenn man die NOVA-Kriterien durchaus kritisieren kann, aber der Ansatz ist richtig. Und wenn du mich fragst, Jörg, wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, und ich habe das mehrfach schon auch im Netz diskutiert mit vielen, ich würde hier die Steuern total verändern. Ja? Und zwar nicht Steuern erhöhen, ja, das heißt ja dann immer gleich, das ist ja eine Steuererhöhung, können wir nicht machen. Hat die CDU gerade rigoros abgelehnt, da gab es ja einen Vorschlag von einem Ministerpräsidenten, ich fand den nicht so falsch, wurde rigoros abgelehnt, weil sie gesagt haben, nein, machen wir nicht, keine Steuererhöhung. Aber sie haben es gar nicht verstanden, es ging gar nicht um Steuererhöhung, sondern der Staat soll ja Lenkungswirkung haben. Also wäre es doch ideal, wenn wir Gemüse und Obst ohne Mehrwertsteuer einkaufen würden und wir würden Snickers, Bounty und Mars, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber um mal drei Süßigkeiten zu nennen, die würden wir einfach dann zum Beispiel mit 25% Mehrwertsteuer besetzen. Dann hätten wir eine Lenkungswirkung, das machen ja inzwischen über 100 Länder in der Welt. Ja? Und da gibt es einige Länder, nehmen wir mal unser nahestehendes Land, das ist Großbritannien, die haben diese Zuckersteuer in Anführungsstrichen eingeführt, was ja ein bisschen falsch dargestellt wurde. Aber zu was hat das geführt? Es hat nicht dazu geführt, dass der Staat seine Einnahmen erhöht hat. Es hat einfach dazu geführt, dass die Cola-produzierenden Hersteller einfach ihren Zuckergehalt reduziert haben. So. Und das ist ja das, was wir eigentlich erreichen wollen. So, und es wird dann gleich lapidar, wird das dann gleich alles zur Seite geschoben, können wir nicht machen, ist eine Steuererhöhung. Das ist völliger Blödsinn, ne?
Aber Jens, das Phänomen haben wir ja auch beim Tabak. Auch da ist es bekannt. Australien ist das beste Beispiel dafür. Die haben die Tabaksteuer ordentlich hochgesetzt. Das hat richtig wehgetan. Was war der Effekt? Der Tabakkonsum ist extrem runtergegangen. Die sind, glaube ich, 10%
Ja,
noch.
klar.
Wir hängen immer noch mit 20 bis 25% rum. Das heißt, ein Viertel der Bevölkerung raucht, obwohl wir sehr wohl wissen, dass es uns ins Grab bringt. Und da ist nichts dran zu deuteln. Und trotzdem schafft es diese Gesundheitsregierung nicht, die Tabaksteuer anzuheben. Ja.
Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Quintessenz dieser Guidelines, auch wenn sie nicht perfekt sind, auch wenn man sie kritisieren kann. Und das sagen sie selber von sich auch. Sie sagen, wir müssen jetzt anfangen, sozusagen, wir haben jetzt den ersten Stein gesetzt, ja, und jetzt müssen wir anfangen, weiter zu forschen in diese Richtung. Es geht nicht mehr um diese ewigen Diskussionen, Low Carb, High Fat, whatever, ja, sondern es geht jetzt wirklich um die Lebensmittel selbst. Wie stark sind sie verarbeitet? Dann gehören sie dann gehören sie, was weiß ich, ins untere Regal und ich sage mal, alle Gemüse und Obst gehören ins obere Regal. So, da kann man jetzt auch noch mal differenzieren, wo kommt das her? Ist das saisonal? Ist das regional? Ist das aus Chile oder mit welchen Pflanzenschutzgiften wurde das behandelt? Ich kenne diese ganzen Diskussionen, nur wir müssen ja irgendwo mal anfangen. Und von daher finde ich jetzt den ersten Schritt, und so muss man die, glaube ich, auch sehen, weil Sie haben ja zu Recht gesagt, wir haben jetzt schon 7 Schritte, 11 Schritte gemacht, nicht 7, 11 Schritte, und die sind alle in die falsche Richtung gegangen. Und jetzt müssen wir mal einen anderen Weg gehen. Und wenn man auf dem Holzweg ist, muss man die Richtung verändern. Das ist ja logisch. Wir machen es nicht. Und Jörg, wir haben keine aktuellen Zahlen in Deutschland. Ich warte seit Jahren auf die nationale Verzehrsstudie 3. Sie kommt nicht. Jetzt kann man im Internet recherchieren, ja, Corona, wir haben es verschoben und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir sie vor 2030 bekommen. Die letzte Erhebung ist 2008. Ist jetzt 20 Jahre fast alt. Wir wissen gar nicht, wo wir stehen.
Wobei ich mal vorsichtig sagen dürfen möchte, Damals waren 10%, die sich richtig ernährt haben. In USA war, oder nee, bei uns waren es, glaube ich, 11%, USA waren es 12%. Das heißt, also wir waren gemeinsam mit denen im gleichen Boot. Ich glaube nicht, dass sich wesentlich was geändert hat, eher noch schlechter. Aber ich möchte einen anderen Aspekt nochmal ansprechen, kurz Jens, und zwar, wir haben ja einen Ernährungstrend in den letzten Jahren, der nennt sich vegetarisch und vegan. Und dazu möchte ich vielleicht nochmal sagen, liebe, liebe Leute, ich habe hohen Respekt vor allen, die aus Mitleid mit den Tieren auf Fleisch verzichten. Aber Leute, überlegt euch, was ihr esst anschließend. Ja, wer sich dann eben nicht natürlich ernährt, sondern von diesen Kunstprodukten, der hat gelost. Ja.
Und das steht auch in diesen US Dietary Guidelines drin. Es geht hier jetzt nicht mehr um diesen Glaubenskrieg. Ja, weil ich glaube, wir beide sind uns einig, dass der Mensch ein Omnivore ist. So, jetzt kann man lange darüber diskutieren, ist das sinnvoll, jeden Tag Fleisch zu essen? Ist es sinnvoll, Stalltierfleisch zu essen? So, das ist eine Diskussion, die können wir akademisch führen. Ja? Und wenn du dir große Studien anschaust, ich habe das jetzt gerade gemacht zum Thema Fleischkonsum, dann siehst du auch, dass mit jedem 100 Gramm mehr an Fleisch, was du isst, zum Beispiel die Darmkrebsrate steigt. Das ist erstmal Fakt. Wir wissen nicht genau, was die Ursache ist, aber epidemiologisch ist das so. Es könnte an den Zubereitungsmethoden liegen. Ja,
Und am
es
Inhalt.
könnte an der Tiermast grundsätzlich liegen, an Antibiotika und ähnlichen Dingen. Ja. Aber von der Tendenz her sehen wir, dass das epidemiologisch, also bevölkerungsstatistisch betrachtet, ist das so. Das ist auch nicht wegzudiskutieren, nur wir kennen die Ursache nicht. So, aber ne, es gibt, also Fleisch hat so viele günstige Nährstoffe. Es gibt kein besseres Eisen als aus Fleisch. Es gibt, wenn es Grass-fed Beef, wie man in den USA sagt, also Tiere, die wirklich auf der Weide groß geworden sind, die wirklich artgerecht gehalten wurden, dann haben die eine andere Fettsäurezusammensetzung. Und sie liefern natürlich wirklich hochwertigstes Protein, was Pflanzen nicht können. Und wir haben ja im letzten Video auch das kurz thematisiert. Also wer jetzt zuschaut, der vielleicht auch noch mal das letzte Video anschauen. Wir haben das thematisiert, dass eben in Pflanzen auch ein hoher Anteil an nicht Proteinstickstoffanteil enthalten ist. Das heißt viel Junk sozusagen, wo man also glaubt, dass man sich proteinreich ernährt, aber es dann am Ende doch nicht tut. Also will man jetzt über vegan an 1,6 kommen, dann muss man schon verdammt viel vegan essen. Und dann hast du wieder das Problem, dass du dann sehr viele, naja, sehr viel Getreide wieder essen musst, dass du sehr viel Zucker wieder zu dir führst, indirekt. Und ja, und dann natürlich fettarme Milchprodukte, Butterersatzstoffe und all diese Dinge, die dann empfohlen wurden in der Vergangenheit, die dann wiederum in eine Richtung führen, die wir eigentlich nicht haben wollen.
Ich möchte noch mal kurz auf die Tierzucht zu sprechen kommen, denn dazu gehört ja auch die Fischzucht. Und man ist sehr stark geneigt, wegen der Überfischung und so weiter und so fort, auf entsprechend Zuchtfisch umzusteigen. Und dann kauft man sich also einen wunderschönen, leckeren Lachs. Muss sagen, der schmeckt auch wirklich gut. Und es ist auch nicht gelogen, dass der einen Omega-3-Gehalt, wir haben ja eben über die wichtigen essentiellen Fettsäuren gesprochen, einen Omega-3-Gehalt hat, der dem vom Wildlachs entspricht oder sogar übertrifft. Was die Werbung nicht sagt, und das habe ich mir reingezogen, als ich in Norwegen so einer Zuchtstation war, da hat mir der Kollege gesagt, als ich gefragt habe, wie züchtet ihr die denn? Ich sagte ganz einfach, wir füttern die mit Omega-6-Fett. Da werden die ratzefatz, werden die dick und fett. Da sagen, wie wollt ihr das belegen, dass ihr so viel Omega-3 drin habt? Ganz einfach, 3 Wochen vorher wird umgestellt auf Omega-3, dann pumpen wir die voll Omega-3. Aber dass sie natürlich noch voller Omega-6 sind, sagt niemand. Jetzt zieht man sich so ein schönes Lachsschnitzel rein und hat dann da seine Menge an Omega-3, aber 10-fach an Omega-6. Es zeigt wieder, wenn die Industrie die Finger in der Nahrungszubereitung hat, dann ist das, was rauskommt, für uns ja schon fast toxisch zu nennen.
Absolut. Es gibt aber auch Studien, die das zeigen, dass der Omega-3-Gehalt bei Zuchtfisch sich halbiert hat. Das heißt, du müsstest dann die doppelte Menge an Captain Iglo essen, damit die Kinder noch auf die normalen Ratio kommen. Und das schafft kein Mensch mehr. Deswegen, das ist wirklich ein Punkt. Es das heißt ja auch Nahrungsergänzung. Ja, manchmal hat man ja das Gefühl, man muss sich morgens einen Teller hinlegen und dann hat man also seine Drops und dann ist das Thema erledigt. Nein, Nutrition first bitte und dann an wichtigen Stellen ergänzen. Das war ja auch dein Anfang, der Präventionskarriere zu sagen, okay, Vitamin D und dann kam Omega-3 und andere Dinge hinzu, ja, an den Stellen, wo es wirklich sinnvoll ist. Und das ist wirklich eine absolut sinnvolle Ergänzung. Wir kommen nicht drum herum. Also es sollte jeder machen. Meine Kunden fragen mich dann immer, Jörg, ja, Herr Frese, wie lange soll ich das denn tun? Dann sage ich immer, ja, wie lange sollen Sie denn Wasser trinken? Ein Jahr, 2 Jahre, lebenslang? Ja gut, dann haben Sie meine Frage schon beantwortet.
Also ich denke in dem Zusammenhang auch noch einmal von wegen Original Nahrung essen. Ja, wir essen unser Essen nicht für uns, sondern wir essen unser Essen für die Tierchen da drin, die ernährt werden wollen, damit die uns weiter ernähren. Und wenn wir jetzt diese Junkfood essen, da ist so gut wie nichts drin von dem, was die brauchen. Das heißt, wir bringen unsere Mannschaft, die für uns arbeitet, im Darm, bringen wir um. Oder die, ja, wir bringen sie praktisch um. Und dann wundern wir uns, dass der Körper nicht mehr funktioniert. Also auch das hat jetzt ja durch die Mikrobiomforschung eine ganz andere Dimension bekommen, was das Essen
Absolut.
wirklich für uns bedeutet.
Aus meiner Sicht dürfen wir nur nicht einen Fehler machen. Bei Instagram und den sozialen Medien werden ja immer die am meisten geliked, die immer in den Extremen sich bewegen. So, wenn ich aber in der Patientenberatung bin, ja, dann muss ich mich doch moderater ausdrücken. Da muss ich sagen, es macht Sinn, 10, 20, 30% zu reduzieren. Also wir sollten nicht in zu starken Extremen denken. Ja, wir werden nicht mehr umhin kommen, dass wir auch verpackte Nahrungsmittel essen. Das mache ich, das machst du, das macht jeder hier im Land. Ja, wir können nicht 100% Real Foods essen. Aber nur mal ein paar Zahlen noch reinzuschmeißen. Stark verarbeitete Lebensmittel, wenn man sich nur von Chips, Cola und diesen Dingen ernährt, 10% mehr an Kalorien durch UPFs, also abgekürzt Ultra-Processed Foods. Und du hast 14% höheres Risiko für Typ-2-Diabetes, 13% höheres Krebsrisiko, 10% höheres Mortalitätsrisiko insgesamt und 7% höheres Adipositas-Risiko, je nach Studienlage. Ich glaube, wenn man nur diese Message aus diesem Video mitnimmt, das zu reduzieren und durch Real Foods zu ergänzen. Man kann ja mit 10% anfangen und dann geht man auf 20, 30 und verändert das über, sagen wir mal, 6 Monate langsam, aber stetig. Ja, dann wird man seine Gesundheit auch langsam, aber stetig in eine völlig andere Richtung bringen.
Das war das richtige Schlusswort, Jens. Ich danke dir. Langsam, aber sicher. Wenn man es kapiert hat, nachhaltig anfangen und dranbleiben, weil wir wollen ja alle noch ein paar Jahre länger leben. Und alle reden von Longevity, aber es geht nur so, wie du gesagt hast. Langsam, aber sicher in die Richtung drehen und dann entsprechend weitermachen. In
Und
diesem
erlaub mir noch
Sinne,
einen Satz.
ja, natürlich, komm
Einen
her
Satz,
damit.
den wir im Vorfeld schon besprochen hatten, nämlich, ich mache ja schon so lange Ernährungsberatung. Und ich habe schon so viele kluge Ratschläge gegeben, die alle nicht umgesetzt wurden. Deswegen die wichtigste Message heute in meinem reiferen Alter ist zu sagen, okay, man muss für sich erstmal die Entscheidung treffen, dass ich das ändern möchte. Bevor diese Entscheidung nicht getroffen ist, wird man auch nichts verändern. Dann kann man Bücher verschlingen und man setzt trotzdem keinen Zentimeter um. Letzter Satz.
Ja, super. Mir fällt noch eine Sache ein. Ich denke, das ist ja auch mit diesem Webinar so. Wir sehen uns mit dieser Sendung so. Wir sehen uns in absehbarer Zeit wieder zu einem Webinar, ne? Wo
Ja,
wir
auf jeden
beide
Fall.
dann Rede und Antwort stehen. Da kann jeder reinkommen von außen und da können wir darüber diskutieren. Da kann jeder seinen eigenen Senf mit reintun und das ist unten drunter verlinkt. Genauso wie auch unsere Ausbildung, wie die Ausbildung von dir. Und Leute, investiert in die Gesundheit. Es ist das Beste, was ihr machen könnt. Ja, Gold wird geklaut, Kryptowährung geht pleite und Immobilien werden besteuert. Die Gesundheit ist absolut top. Weiter so. Jens, vielen Dank für heute.
Danke für die Einladung. Bye bye, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.